Gut. Also der Kurs basiert auf den Teachings von Geshe Michael, die er 1994 in New York gegeben hat. Ihr könnt das Original auf der Knowledge Base auch downloaden und euch das nochmal anhören von Geshe-la. Beate und ich, wir wechseln uns ab und bemühen uns, die Inhalte so authentisch wie möglich weiterzugeben. Wir haben den Kurs bei Venerable Phil 2008 belegt und ich habe im letzten Februar alle 18 ACI-Kurse abgeschlossen. Traditionellerweise beginnen wir die Teachings mit dem Darbringen des Mandalas und dem Zufluchtsgebet, das wir dreimal sprechen. Und wenn niemand was dagegen hat, würde ich das gerne jetzt und auf Englisch machen, denn so habe ich es gelernt und so mache ich es auch in meiner täglichen Praxis. Also, wir fangen an mit dem Mandala und dann kommt das Zufluchtsgebet, das wir dreimal sprechen. Here's the great earth, filled with the smell of incense, covered with a blanket of flowers, the great mountains, the four continents, wearing a jewel of the sun and moon. In my mind, I make them the paradise of a Buddha, and I offer it all to you. By this deed, may every living being experience the pure world. Idam Guru Ratna Mandala Kamnirya Dayami. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. Okay, also herzlich willkommen zur Klasse 1 des fünften Kurses. Ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen, dass wir das zusammen auf diese Weise machen. Und ja, wir fangen an. Der Kurs basiert hauptsächlich auf dem Abhidharma. Die Geshe-Ausbildung in den alten Gelugpa-Klöstern dauert etwa 20 bis 25 Jahre und man kann sie in sechs Hauptfächer einteilen. Die wichtigsten Quellen dazu sind die folgenden sechs großen Werke des Buddhismus. Ist nur für eure Information, wird nicht abgefragt oder so, aber sollt ihr einmal gehört haben. Das eine ist die Perfection of Wisdom, Prajnaparamita, das ist die Vervollkommnung der Weisheit von Meister Asanga. Übrigens der Bruder von Meister Vasubandhu, dessen Werk wir heute beziehungsweise eigentlich in dem gesamten Kurs hauptsächlich studieren werden. Das zweite, Middle Way Philosophy, Madhyamaka, die Philosophie des mittleren Weges von Chandrakirti. Dann Higher Knowledge, das ist Abhidharma, der Inhalt dieses Kurses. Wir studieren die Abhidharma Kosha, das ist eine Zusammenfassung von Meister Vasubandhu und da hauptsächlich das vierte Kapitel. Dann viertens Vinaya, das ist die buddhistische Moral und das Vinaya Sutra wurde direkt von Lord Buddha gelehrt. Logik und Wahrnehmung, Pramana. Dazu studieren wir unter anderem Dharmakirtis Pramanavartika und The Steps to Buddhahood. Last but not least, Lamrim, das ist unser Hauptwerk hierzu von Chetsun Kapa. Das kennt ihr alle aus dem ersten Kurs. In den ACI-Kursen hat Geshe Michael die Essenz dieses Wissens in 18 Kursen so zusammengefasst, dass es unserem westlichen Geist möglich ist, das auf eine einzigartige Weise zu erfassen und in unserem Leben anzuwenden. Gedacht sind die Kurse als Training für zukünftige Lehrer. Wir sind also aufgefordert, das Wissen aufzunehmen, anzuwenden und authentisch weiterzugeben. Das ist der große Herzenswunsch von Geshe Michael, aber eigentlich von allen Lehrern unserer Übertragungslinie. Abhidharma gehört also zu diesen 6 großen Büchern. Und normalerweise beginnt man mit diesem tiefen Studium von Karma erst im 15. oder 16. Jahr der Geshe-Ausbildung. Geshe-la erzählt, dass sein Lehrer, Ken Rinpoche Geshe Lobsang Taljin, 1974 etwa begonnen hat, Abhidharma über einen Zeitraum von 10 Jahren zu lehren. Sie sind durch das gesamte Werk gegangen und Geshe-la hat einen guten Teil auswendig gelernt, so wie es in dieser Tradition klassisch gelehrt wird. Sie haben damals den Kommentar dazu übersetzt. Ihr wisst ja, dass wir im Studium nicht nur die Ursprungstexte studieren, sondern auch die Kommentare der großen Geister unserer Übertragungslinie. Und wir profitieren jetzt davon, dass Geshe-la mit seinen Kommilitonen den Kommentar des ersten Dalai Lama ins Englische übersetzt hat. Der erste Dalai Lama war übrigens ein Schüler von Jetsung Kapa. Jetsung Kapa, der Begründer unserer Überlieferungslinie der Gelug-Schule. Geshe-la sagt, er liebt Abhidharma, es ist für ihn sehr, sehr kostbar. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem 4. Kapitel, das sich Karma widmet und womöglich die beste Präsentation von Karma ist nach Jetsung Kapas Lamrim Chenmo. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Abhidharma-Kosha insgesamt, also nicht nur das 4. Kapitel zum Thema Karma, in allen buddhistischen Ländern akzeptiert wird. Lasst uns mit einem Überblick beginnen, womit wir uns während dieses Kurses beschäftigen. In der ersten Klasse, heute reden wir darüber, was Abhidharma ist und ein bisschen über die philosophische Schule, zu der es gehört. Es gibt jede Menge Bücher, die Abhidharma heißen, die aber nichts mit dem ursprünglichen Abhidharma zu tun haben und ihr werdet nach dem Kurs den Unterschied erkennen. In der zweiten Klasse besprechen wir, was Karma überhaupt ist. Ihr habt alle schon gehört, dass jede Bewegung des Geistes die elementare Form von Karma ist. Die Abhidharma-Schule wird auch Schule der Detailisten genannt. Das ist, ich weiß, kein wirklich deutsches Wort, aber ich nutze es trotzdem, weil sie die Dinge in großem Detail erklärt. Ihre Theorie ist, dass es bestimmte Farben und Formen gibt. Man kann sagen, eine Art physische Materie, die man auch sehen kann und die mit unserem ethischen und moralischen Verhalten zu tun hat. Und über diese spezielle Idee werden wir in Klasse 2 reden. Klasse 3 beschäftigt sich dann mit verschiedenen Arten von Handlungen. Gute Handlungen, schlechte Handlungen. Und was macht eine Handlung gut oder schlecht? Was ist die Motivation dahinter und welchen Einfluss hat Motivation auf die Auswirkung unserer Handlungen? In den Klassen 4 und 5 lernen wir, welche Resultate von welchen Handlungen kommen. Dafür nutzen wir Jetsung Kapas Kommentar sowie einen Kommentar vom ersten Dalai Lama. Geshe-la erklärt in dieser Klasse auch, wie Karma in unserem Geist mitgeführt wird oder aufbewahrt wird, bis es reift. Er nutzt dazu Jetsung Kapas Präsentation der Nur-Geist-Schule, im Englischen Mind-Only-School, die dann auch im ACI-Kurs 15 genauer studiert wird. In dieser Präsentation von Jetsung Kapa, die ein Meisterwerk über die Leerheit ist, wird ganz genau erklärt, wie Karma in unserem Geist eingelagert wird über einen bestimmten Zeitraum. Und sowohl die Mind-Only-School, oder eigentlich gehört die Mind-Only-School nicht zum Mahayana, also den höheren Schulen. Aber deren Präsentation zu diesem Thema wird von uns völlig akzeptiert. Fast alles, was im Abhidharma über Karma steht, wird auch von den höheren Schulen als wahr angesehen, kann man sagen. Und für uns Westler ist es wichtig, dass wir verstehen, wie Karma in unserem Geist erhalten bleibt und dass wir dafür eine logische Erklärung erhalten. Klasse 6 wird vielleicht noch interessanter. Es geht um die Beziehung zwischen Karma und Leerheit und warum es die Leerheit braucht, damit Karma überhaupt funktionieren kann. Geshe-la sagt, dass Jetsung Kapa fast fanatisch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass diese beiden zusammengehören. Und ich glaube, dass auch für Geshe-la die Beziehung zwischen Karma und Leerheit eine der wichtigsten Kernaussagen der gesamten Lehre ist. Und dass Moral und Leerheit voneinander abhängig sind und sich gegenseitig durchdringen. Tetson Kapa sagt, dass viele Schulen sich entweder auf das eine oder das andere konzentrieren und dabei den wichtigsten Punkt übersehen, nämlich, dass beides unzertrennlich ist. Wir studieren dazu die besten Schriften, die natürlich aus dem Kloster Sarah May kommen, wo auch Gischeler studiert hat. In der 7. Klasse beschäftigen wir uns mit schwarzem und weißem Karma und dem wichtigen Konzept eines karmischen Pfades oder man könnte auch sagen, Pfad einer vollständigen Handlung. Und wir sprechen über die 10 unheilsamen Handlungen. Das ist bekannterweise eines meiner Lieblingsthemen. Der Inhalt von Klasse 8 ist das Konzept der grundlegenden Tugenden, der Speicher unseres guten Karmas in unserem Bewusstsein oder man kann auch sagen in unserem Geiststrom oder Geistkontinuum. Und es gibt bestimmte negative Handlungen, mit denen wir diesen Vorrat an gutem Karma zerstören können. Darüber sollten wir also gut Bescheid wissen. Dann geht es noch um die Unterscheidung zwischen projizierender Energie und abschließender Energie. Das sind zwei Arten, in die Karma reift. Klasse 9, da sprechen wir über die 5 unheilsamen Handlungen mit direkter Folge. Direkte Folge heißt hier, dass wenn wir eine dieser Handlungen in unserem jetzigen Leben begehen und die Handlung dann nicht durch die 4 Kräfte bekennen und bereinigen, dann folgt unsere nächste Wiedergeburt direkt in den Höllenreichen. Nach unserem Tod gehen wir für eine bestimmte Zeit ins Bardo, einem Zwischenreich, bis zur nächsten Wiedergeburt. Und die findet dann in einer der Höllen statt. Kein weiteres Leben dazwischen. Deshalb heißt es Immediate Misdeed, was ich übersetzt habe als die 5 unheilsamen Handlungen mit direkter Folge. Dazu gehört auch die Idee der Spaltung, auf Englisch Schism, und auch bei uns gibt es ja dieses Wort Schisma. Spaltung ist vielleicht die schlimmste der 5 unheilsamen Handlungen. Es bedeutet, dass man eine Spaltung in einer Sangha herbeiführt, Zwietracht sät, in der buddhistischen Gemeinde unter den Praktizierenden. Technisch gesehen ist dieses Karma nur möglich zu einer Zeit, wenn der Buddha in unserer Welt inkarniert ist. Und es müssen noch mehr Voraussetzungen erfüllt sein, die wir uns genauer anschauen. Aber es gibt etwas, das heißt Jetumpa. Und das bedeutet, dass wir dem nahe kommen, dass wir etwas Ähnliches machen. Gischeler warnt sehr davor, weil wir alle dazu neigen. Wenn wir einen Mönch, eine Nonne oder auch unsere Mitstudenten anderen gegenüber kritisieren, dann kommen wir dem gefährlich nahe. In den höheren Lehren ist das eine sehr ernsthafte Verletzung unserer Gelübde. Deshalb werden wir uns die Zeit nehmen und genauer darüber nachdenken, wie wir das vermeiden können. Und schließlich in Klasse 10 geht es darum, welche negativen Handlungen schwerer wiegen als andere und welche Komponenten ein Karma schwerwiegender machen oder weniger schlimm. Und was eine gute Handlung so richtig gut macht. Wir haben nicht allzu viel Zeit in diesem Leben und deshalb müssen wir Prioritäten setzen. Darüber also mehr in Klasse 10. Das war ein kurzer Überblick zum Kurs. Habt ihr dazu Fragen? Jetzt wäre die Zeit, Fragen zu stellen. Okay, warte mal. Gut, keine Fragen. Und ich muss einmal kurz gucken, es kam eine SMS. Okay, alles klar. Okay. Das Wort Abhidharma kommt aus dem Sanskrit, auf Tibetisch heißt es Chu Nungpa. Das ist eine der ersten Formen des Buddhismus, die in Indien entstanden ist und zählt zum Hinayana-Weg oder man sagt auch Theravada, das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Im Tibetischen definiert man die Schule des Hinayana als Pfad, auf dem die Menschen an ihrer persönlichen Befreiung arbeiten, weil sie nicht über die Mahayana-Fähigkeiten verfügen, also die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Die Bedeutung des Wortes ist kleines Gefährt, im Sinne der Kapazitäten. Die Ladefläche ist kleiner als die des großen Gefährtes Mahayana. Das Hauptwerk, das alle Klöster in Tibet zum Studium des Abhidharma nutzen, heißt Abhidharma Kosha. Das heißt, auch die anderen Übertragungslinien des tibetischen Buddhismus studieren die Abhidharma Kosha, egal ob Sakya, Kagyü, Nyingma oder unsere Linie, die Gelugpa. Abhidharma Kosha ist also unser Wurzeltext. Tibetischer Name Tu Nungpa Tse. Der Text ist etwa 150 Seiten lang und wird in den Klöstern auswendig gelernt, was uns hier erspart bleibt. Der Name des Autors ist Meister Vasubandhu. Die Tibeter haben auch viele Namen aus dem Sanskrit übersetzt, und zwar Silbe für Silbe. Und das ist übrigens ein Grund, warum die tibetische Übersetzung den Ruf hat, sehr genau zu sein, weil sie eben Silbe für Silbe übersetzt haben und nicht, was sie verstanden haben. Selbst wenn das in manchen Fällen keinen Sinn ergeben hat. Da muss man dann zurück übersetzen in Sanskrit, um die Bedeutung zu verstehen. Der Name von Meister Vasubandhu wurde auf diese Weise ins Tibetische übersetzt als Reichtum der Erde, was aber keine Beschreibung von ihm ist. Auf Tibetisch also Lopon Yignyen. Meister Vasubandhu ist der Halbbruder von Asanga. Ihr kennt die Geschichte vielleicht schon. Die Mutter der beiden war eine Nonne, die eines Tages eine Vision hatte. In diesen Tagen gab es einen Rückgang des Buddhismus in Indien und sie sah in ihrer Vision, dass wenn sie Kinder hätte, würden die zu großen Meistern heranwachsen, die den Buddhismus prägen. Und so hat sie ihre Robe zurückgegeben und hat einen Sohn mit einem König gezeugt und einen weiteren mit einem Brahmanen, einem hinduistischen Gelehrten. Geshe-la sagt, dass die beiden, wenn man jetzt Nagarjuna und Jetsongkhapa nicht mitzählt, wohl die größten buddhistischen Gelehrten überhaupt waren. In den Klöstern werden hauptsächlich ihre Werke studiert oder als Basis genommen. Die Abhidharma Kosha gehört zwar zur Hinayana-Schule, doch Meister Vasubandhu ist kein Hinayana-Praktizierender gewesen, sondern ein Mahayana-Praktizierender. Wir werden später noch darüber reden. Da gehen ein bisschen die Meinungen dann doch auseinander. Meister Vasubandhu hat um 350 nach Christus gelebt. Man weiß sehr wenig über ihn und die Daten sind geschätzt. Es gibt sogar Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass es zwei Vasubandhus gab, da von ihm wundervolle Texte aus Hinayana-Perspektive überliefert wurden und ebenfalls großartige Mahayana-Texte. Geshe-la sagt dazu, dass er glaubt, dass Meister Vasubandhu die Abhidharma Kosha als eine Art Wiedergutmachung geschrieben hat, um den Hinayana-Pfad zu ehren, weil er diese Schule gedisst hat, runtergemacht hat, was ja einer der Root-Downfalls eines Bodhisattvas ist, den es zu bereinigen gilt. Okay, lasst uns schauen, was Abhidharma Kosha, das Wort, bedeutet. Abhi oder auf Tibetisch Ngumpa bedeutet auf etwas zubewegen oder sich nähern. Dharma, auf Tibetisch Chö, hat mehrere Bedeutungen. Wir alle kennen Dharma als die Lehren des Buddha. Aber Dharma steht auch für alle existierenden Dinge, alles, was es gibt, alles, was wahrnehmbar ist von einem gesunden Geist, ist ein Dharma. Skype, euer Rechner, der Himmel, Freude, eine Möhre, alles ist ein Dharma in diesem Sinne. Tschö. Was aber ist der höchste Dharma? Das ist die vollkommene Erleuchtung eines Buddha, eines allwissenden Wesens. Und das ist die Definition des Mahayana-Buddhismus. Heute oder in diesem Kurs befinden wir uns aber hauptsächlich in einem anderen Bereich, einem anderen Gefährt, nämlich dem Hinayana-Buddhismus. Und im Hinayana ist das höchste erreichbare Ziel Nirvana. Deshalb bedeutet also das höchste Dharma im Zusammenhang mit der Abhidharma Kosha das, was wir brauchen, um unser Nirvana zu erreichen. Und das Wichtigste von allen Dingen, die uns Nirvana erreichen lassen, ist das Wissen um die Leerheit. Diese Weisheit hilft uns, genau so die Erleuchtung zu erlangen, wie sie uns in unserem Alltagsleben hilft, im Büro oder mit Kunden oder Partnern oder Nachbarn. Wir können also sagen, dass Abhidharma Weisheit oder Leerheit heißt. Allerdings im Hinayana-System nennen wir es Selbstlosigkeit. Kosha oder auf Tibetisch Tsö heißt Schatz oder Schatzhaus. Im Deutschen heißt die Abhidharma Kosha Schatzhaus des höheren Wissens. In den frühen Jahren des Buddhismus entstanden 7 kostbare Bücher über den Abhidharma, also den Weg ins Nirvana. Und diese Texte stammen von direkten Schülern von Lord Buddha, wie zum Beispiel Shariputra oder Maudgalyayana. Und Meister Vasubandhu hat diese 7 Bücher in der Abhidharma Kosha zusammengefasst. Die Abhidharma Kosha und Vinaya sind die beiden, also Vinaya ist die Lehre der Moral. Das sind die beiden Bücher, die hauptsächlich im Hinayana-Buddhismus gelehrt werden, also in Ländern wie Thailand oder Sri Lanka. Es gibt übrigens unter den Gelehrten eine Diskussion darüber, ob Abhidharma direkt von Lord Buddha gesprochen wurde, und Gischela weist darauf hin, dass alles davon auch in den Sutren zu finden ist. Und die Definition von Sutra ist ja, dass es direkte Worte vom Buddha sind. Gerade die Texte zu Karma im Abhidharma beginnen sehr oft mit einem Zitat aus den Sutren und dann folgt die Erklärung. Die Quelle ist also eine sehr authentische und verlässliche, zu finden im Tengyur. Es gibt 2 große Sammlungen buddhistischer Texte, den Kangyur, das sind die Reden des Buddha, und den Tengyur, authentische Kommentare großer Meister dazu. Gischela legt Wert darauf, dass wir auch dieses Hintergrundwissen besitzen, woher die Teachings kommen, zu welcher Schule sie gehören und so weiter. Er sagt, er weiß, dass das eher langweilig ist, aber er möchte, dass wir wissen, was wir studieren, und um die Authentizität der Quellen wissen. Außerdem kann es immer sein, dass wir zufällig einem großen Lehrer begegnen und ihm dann erzählen können, was wir gerade studieren. Also vor allem jeweils die erste Klasse eines Kurses beschäftigt sich immer sehr stark mit den Quellen. Die Schule, in der Abhidharma gelehrt wurde, heißt Vaibhashika. Andere Namen für diese Schule des Hinayana-Weges sind Detailisten, das hatte ich vorher schon erwähnt, Abhidharma oder Schule des höheren Wissens. Es gab im alten Indien 4 buddhistische Schulen. Das hat übrigens nichts zu tun mit den tibetischen Überlieferungslinien. Also das sind unterschiedliche Systeme. Ja? Diese Überlieferungslinien, Sakya, Nyingma, Kagyu und Gelug, die gibt es erst seit dem 12. Jahrhundert und ausschließlich in Tibet. Hier reden wir über die frühen buddhistischen Schulen in Indien, die sich durch ihre Definition der Leerheit unterscheiden. Erstens Vaibhashika oder Detailisten. Deren grundlegender Text hieß die Erklärung im Detail und deshalb heißen sie so. Zweitens, 2. Schule, Sau-Tantrika oder Sutrists. Sie folgen den Sutren, den Originalzitaten des Buddha. Diese beiden Schulen gehören zum Hinayana. Die Schulen 3 und 4, die ich jetzt nenne, die gehören zum Mahayana. Also die 3. Schule, Chittamatra oder Mind-Only bzw. nur Geistschule. Sie glauben nicht wirklich, dass alles nur Geist wäre. Da kommen wir später im Kurs dazu, was wirklich dahinter steckt. In Klasse 5 machen wir das. Es geht um die Art, wie Karma sozusagen gelagert wird. Und 4. Schule ist Madhyamaka, die Schule des mittleren Weges, die sich wiederum in 2 unterteilt, Sva-Tantrika und Prasangika. Im Reading gibt es mehr Informationen dazu. Aber die Frage stellt sich natürlich, warum der Buddha 4 verschiedene Schulen etabliert hat. Und die Antwort lautet ähnlich wie bei den Fahrzeugen, Hinayana und Mahayana, nämlich, dass sie einen Zugang bieten, je nach der individuellen Kapazität. Aus Sicht der höheren Schulen, wobei natürlich unsere Schule die höchste ist, zumindest aus unserer Sicht, sind nicht alle Präsentationen korrekt, aber sie sind hilfreich. Sie bauen wie eine Leiter Stufe für Stufe unser Verständnis aus. Gischela warnt ja auch, dass wir niemals über den Hinayana abwertend reden oder denken sollten. Das ist auch eines der Bodhisattva-Gelübde. Das gesamte Ordnungssystem für Nonnen und Mönche basiert auf dem Hinayana. Alle vier Schulen haben ihre Berechtigung und sie helfen uns tiefer zu verstehen. Wir studieren den Hauptkommentar zur Abhidhamma Kosha von Gyalwa Gendun Drup, seiner Heiligkeit, dem ersten Dalai Lama. Seine Daten sind 1391 bis 1474. Er war ein Schüler von Jetsun Kapa. Sein Kommentar heißt Tarlam Selje, Illumination of the Path to Freedom. Ich würde das übersetzen mit Licht auf dem Weg zur Freiheit. Ohne Kommentar hätten wir keine Chance, den Originaltext zu verstehen. Er wurde kodiert, übertragen und als Lied von Lehrer zu Schüler in einer direkten Unterweisung weitergegeben. Gyalwa heißt übrigens so viel wie Buddha und wir würden seine Heiligkeit niemals nur mit seinem Namen anreden, sondern immer mit einem Titel, mit dem wir unseren Respekt bezeugen. Das gilt für alle Lehrer. Also ich würde Gischela auch nicht einfach als Michael Roach bezeichnen, sondern immer von ihm als Gische, Michael oder Gischela sprechen. Es hat viele Jahre gedauert, bis der Kommentar des ersten Dalai Lama ins Englische übersetzt wurde. Und es ist für uns ein großer Segen, dass wir sein Werk studieren können. Er ist einer der ersten großen Meister des Buddhismus in Tibet. Und der jetzige Dalai Lama würde sich sicherlich freuen, wenn er wüsste, dass wir sein erstes Buch studieren. Es gibt zwei Arten von Abhidhamma. Das erste ist Sherab, das hatten wir schon benannt, Weisheit oder höheres Wissen. Das bezieht sich auf das eigentliche Abhidhamma und es besteht aus den drei höheren Pfaden. Ab der Schwelle des direkten Sehens, der Selbstlosigkeit, weil Hinayana heißt es, nicht Leerheit, sondern Selbstlosigkeit. Der Pfad des Sehens, dann folgt der Pfad der Gewöhnung und der dritte Pfad ist der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Erinnert ihr die fünf Pfade? Erinnert ihr noch Pfad 1 und 2? Erinnert das jemand? Mal gucken, ob alle noch wach sind.
Meinst du die Hauptpfade jetzt?
Ja, die fünf Pfade. Der erste Pfad?
Die fünf Pfade, jetzt, ich hatte jetzt nur von eins die drei
Pfade. Accumulation?
Accumulation, genau, auf Deutsch würden wir sagen Pfad der Ansammlung. Zweiter Pfad. Die Vorbereitung, Preparation, Path of Preparation. Genau, super. Und dann der dritte Pfad. Ist der Pfad des Sehens. Das ist dieser Moment, diese 5 Minuten oder 20 Minuten, in denen man tatsächlich die Leerheit direkt sieht. Und dann folgt der Pfad der Gewöhnung und dann zum Schluss der Pfad des Nicht-mehr-Lernens, wenn man die Erleuchtung erlangt hat. Das sind die 5 Pfade.
Ah ja.
Okay, und das eigentliche Abhidhamma, also Sherab, die Weisheit oder das höhere Wissen, das bezieht sich auf die Pfade 3, 4 und 5. Und dann gibt es Jedrang, das ist wörtlich übersetzt, hat das die Bedeutung Dinge, die nachfolgen. Das sind die Anhängsel vom höheren Wissen, die auf Englisch Accessories, ich sage dann manchmal einfach Accessoires, dann wisst ihr, was ich meine, also zusätzliche Dinge. Also das Hauptabhidhamma ist das höhere Wissen oder die Weisheit, Sherab. Und die Dinge, die folgen, also Jedrang, die Accessories, sind zum Beispiel Lebensweisheit, Lernen, Kontemplieren, Meditation, Bücher, Unterweisungen und so weiter. Jedrang Also Accessories wird wiederum unterteilt in nominelle Accessories und echte Accessories. All das findet ihr ausführlich im Reading für diese Klasse. Das echte Abhidharma ist also ein Zustand des Geistes, in dem man in tiefer Meditation die Selbstlosigkeit aller Objekte erkennt. Und auch in all den Momenten, in denen wir erinnern, was wir gelernt haben, nämlich woher der unangenehme oder der angenehme Nachbar oder Kollege wirklich kommt. In diesem Moment erzeugen wir kein negatives Karma. Unser Geist ist nur in der Lage, sich auf ein Ding zur Zeit zu konzentrieren. Und entweder wir konzentrieren uns auf die Leerheit unseres Gegenübers oder auf die vermeintlichen Schwächen. Im zweiten Fall haben wir negatives Karma geschaffen und unsere Weisheit vergessen. Ein klassisches Beispiel in den Texten dazu ist, man kann nicht zur gleichen Zeit eine Vogelscheuche als solche erkennen und gleichzeitig denken, das sei ein Mensch. Es ist immer entweder das eine oder das andere. Sobald wir realisieren Vogelscheuche, ist das geistige Bild Mensch verschwunden. Entweder man denkt darüber nach, wie begehrenswert oder abstoßend ein Mensch ist, oder man denkt über die Leerheit dieses Menschen nach. Und wie wir wissen, ist die einzige Methode, die wirksam ist, uns zumindest schrittweise von unseren negativen Mustern zu befreien, über die Leerheit nachzudenken und uns immer wieder zu erinnern und uns darin zu üben. Nur so erreichen wir einen höheren Zustand in diesem System, das Nirvana. Meister Shantideva hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie wir unsere Mental Afflictions überwinden können und sagt am Ende, das Einzige, was wirklich hilft, ist die Leerheit zu sehen bzw. die Selbstlosigkeit aller Dinge. Okay, nur mal kurz was trinken. Der Originaltext besteht aus 8 Kapiteln. Die werde ich jetzt kurz ausführen. Erstens, das erste Kapitel der Abhidharma Kosha ist die Präsentation von der Existenzformen. Welche Kategorien von Existenz gibt es? Dort werden aufs Ausführlichste die unterschiedlichen Formen von Existenz beschrieben. Die grundsätzlichste Unterscheidung wird getroffen zwischen stained und unstained, würde ich als unrein und rein übersetzen. Alle Objekte im gesamten Universum sind entweder rein oder unrein. Unrein bedeutet, dass etwas von unseren negativen Gedanken verschmutzt ist oder durch unsere negativen Gedanken entstanden ist oder die Ursache für unsere negativen Gedanken und Handlungen ist oder die negative Handlung an sich ist. Das versteht man unter unrein. Und eigentlich ist fast alles, was wir erleben, in diesem Sinne unrein. Ist die Wand vor euch unrein? Ja, weil sie ein Teil unseres Samsara ist. Reine Dinge sind rar gesät, sehr rar. Zum Beispiel das direkte Sehen der Leerheit ist rein. In diesem ersten Kapitel wird also jede Form von Leben beschrieben, wie viele Höllen es gibt, wie viele Devas, wie lange sie leben und wo sie leben und so weiter. Im zweiten Kapitel, das nennt sich die Präsentation der Kräfte, das bezieht sich auf unsere Sinneswahrnehmungen, auf unsere Sinnesorgane, Augen, Ohren, Nase, aber auch unser Bewusstsein, die geistigen Funktionen. Dort findet man auch Ausführungen zu buddhistischer Psychologie. In diesem Kapitel wird erklärt, wie alle Dinge entstanden sind, was sie verursacht hat und wie verursachte Dinge funktionieren. Dieses Kapitel ist eine Ausarbeitung, eine Weiterführung des ersten Kapitels, in dem all diese Kräfte schon aufgezählt wurden, aber noch nicht weiter erklärt werden. Erst im zweiten Kapitel wird darauf tiefer eingegangen. Dort zählt man 21 Kräfte und interessanterweise zählen zum Beispiel auch Weiblichkeit oder Männlichkeit zu diesen 21 Kräften, nicht nur unsere Sinnesorgane. Das dritte Kapitel Eine Präsentation der Welt des Leidens. In diesem Kapitel werden die ersten Einwohner unseres Planeten beschrieben. Wie haben sie gelebt? Wie sahen sie aus? Was haben sie gedacht? Es beschreibt Zeit und Raum und geht in die Tiefe von subatomaren Teilchen bis hin zu Lichtjahren und Gruppen von Lichtjahren und Zahlensystemen, ich weiß nicht, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Es wird beschrieben, wie Planeten entstanden und wie die Sonne alles überstrahlt und wie unsere Planeten, wie unser Planet verbrennen wird und wie viele andere Planeten dasselbe Schicksal ereilen wird, wo diese Planeten sind. Gisela sagt, ein wunderschönes Werk, aber alles Samsara. Dort finden sich auch die Beschreibung des Bardo, des Zustands zwischen den Leben, zwischen Tod und Wiedergeburt. Wie Lebewesen im Bardo aussehen, das alles gehört zu diesem dritten Kapitel. Wer leidet und wo leidet man? Dieses Kapitel beschreibt nochmal ausführlicher die Welten, die in den ersten beiden Kapiteln genannt worden sind. Viertes Kapitel, die Präsentation von Karma. Das ist, dieser Kurs widmet sich ja hauptsächlich dem vierten Kapitel. Die Präsentation von Karma beschreibt, woher die Welten des Leidens wirklich kommen und führen Beweise an, dass Karma die Ursache ist und nicht zum Beispiel ein Schöpfergott. Fünftes Kapitel ist die Präsentation zu Mental Afflictions, zu den negativen Gedanken, die uns so plagen. Sie kommen in der Abfolge der Kapitel an dieser Stelle, weil unsere negativen Gedanken Karma verursachen. Zu den negativen Gedanken zählt auch die Unwissenheit, woher die Dinge wirklich kommen. Nicht nur unsere anderen gewöhnlichen negativen Gedanken. Sechstes Kapitel ist die Präsentation von Person und Pfad. Nachdem wir nun die verschiedenen Lebensformen kennengelernt haben im ersten Kapitel und eine Beschreibung erhalten haben, wie die Sinne und der Geist funktionieren, im zweiten Kapitel und das dritte Kapitel die verschiedenen Reiche in Samsara aufzählt, dann das vierte Kapitel uns erklärt, woher all das kommt, nämlich von Karma, wurde im fünften Kapitel die Ursache von Karma beschrieben, unsere negativen Gedanken. Und nun folgt logischerweise im sechsten Kapitel eine Beschreibung, wie man als fortgeschritten Praktizierender den Pfad zur Freiheit gehen kann. Raus aus dem Leiden durch Weisheit. Das siebte Kapitel widmet sich der Präsentation der Weisheit. Das achte Kapitel ist die, nennt sich Präsentation der ausgeglichenen Meditation, Balanced Meditation, und bezieht sich auf die Allwissenheit eines Buddha. Und so wie das jetzt auch schon beschrieben wurde, nämlich dass es zusammenhängt, das weist auf einen weiteren Punkt im Reading hin, nämlich die Definition eines buddhistischen Buches. Welche Voraussetzungen ein Text erfüllen muss, um als ein gutes buddhistisches Buch anerkannt zu werden. Und wir wären nicht Gelux, wenn es nicht auch hierfür eine Liste gäbe. Und diese Liste besteht also aus vier Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um als ein gutes buddhistisches Buch anerkannt zu sein. Sind diese vier Voraussetzungen nicht erfüllt, dann kann man es sich sparen zu lesen, heißt es. Also, das erste, Yuja, das Thema. Es muss ein bedeutsames Thema zum Inhalt haben. Wenn wir das jetzt auf die Abhidharma Kosha anwenden, dann können wir sagen, okay, der Inhalt von Abhidharma ist Weisheit, die zwischen reinen und unreinen Objekten unterscheidet. Was ist hilfreich in unserem Leben und was bringt Leiden? Etwas, dessen wir uns normalerweise gar nicht bewusst sind. Hat also ein bedeutsames Thema zum Inhalt. Die zweite Voraussetzung ist Upa, das ist der Zweck. Und der Zweck von Abhidharma ist, in unserem Geist, also im Geist der Studierenden, Samen für Weisheit zu pflanzen. Die Weisheit, um zwischen reinen und unreinen Dingen zu unterscheiden. Die dritte Voraussetzung, Nyingu, ist das Ziel. Das letztendliche Ziel von Abhidharma ist Nirvana. Also wir sind in einer Hinayana-Schule der Detailisten bzw. der Vaibhashika. Geshe-la sagt, dass wenn ein sogenanntes buddhistisches Buch keine gute Erklärung liefert, wie man Nirvana oder höhere Ziele erreicht, dann ist es kein gutes Buch und wir sollten es nicht lesen. Es wäre nur eine Verschwendung unserer kostbaren Lebenszeit. Er rät uns, dass wir, solange wir noch jung genug sind, um gut denken zu können, dass wir uns da nicht zu sehr zerstreuen sollten mit Sachen, die uns vielleicht für eine Weile gut fühlen lassen, aber uns nicht wirklich weiterbringen. Sondern wir sollten lieber sowas machen wie heute, nämlich zusammen studieren, wie wir ein glückliches Leben für uns selbst und alle Wesen erlangen können. Und schließlich Nummer 4, die vierte Voraussetzung für ein gutes buddhistisches Buch ist Drelva. Es muss also eine sinnvolle Beziehung geben zwischen den vorherigen drei Punkten. Und bei der Abhidharma Kosha können wir das auch anwenden. Also um das Nirvana zu erreichen, benötigen wir die Weisheit, die durch das Studium des Buches erreicht wird. Gut, meine Lieben, das war mein Input an euch für heute. Jetzt ist Zeit für Fragen.
Hey, ich habe eine Frage, und zwar, gibt es eigentlich außer im Hinayana noch andere Karma-Belehrungen in späteren Schulen?
Also, das ist ja, es baut ja alles aufeinander auf. Und in die Mahayana oder sozusagen das, was in der Abhidharma Kosha steht, ist auch die Karma-Präsentation des Mahayana-Pfades. Ist also einfach identisch. Okay. Tetsong Kapa, also ist ja eindeutig ein Mahayana-Praktizierender und er bezieht sich sehr stark auf die Abhidharma Kosha in seinen Kommentaren, in seinen Erklärungen. Deswegen alle Übertragungslinien, alle vier Übertragungslinien anerkennen die Abhidharma Kosha und das sind ja auch alle vier gehören zu den höheren Schulen.
Vielen Dank.
Gerne. Okay, dann werde ich jetzt erstmal hier das Recording stoppen, damit das jetzt nicht zu lange und zu groß wird.